Das heisst, am Samstagabend jetzt bis um 7 Uhr mit unserer Sendung Zwischenhalt. An vielen Orten haben in den letzten Tagen Gedenkfeiern zum Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Wir fragen, welche Rolle hat die reformierte Schweizer Kirche beim Kriegsausbruch und in den Kriegsjahren gespielt? Ein längeres Gespräch mit einer Historikerin in etwa 4 Minuten hier bei uns. Jetzt aber zuerst zu einem ganz anderen Thema. Die Woche hat der Schweizerische Rat von der Religionen Stellung bezogen gegen die Volksinitiative, die den Bau von Minaretten will verbieten. Der Rat ist ein Gremium, wo sich führende Vertreter von der 3 Landeskirchen, vom Judentum und vom Islam regelmässig treffen. Er setzt sich ein für die Religionsfreiheit und bekämpft darum die Anti-Minaret-Initiative. Nimmt man mit dem die Ängste, die viele Leute vor dem Islam und vor den Muslimen haben, auch wirklich ernst? Der Eduard Abel hat die Frage an der Medienkonferenz am Ratspräsident Thomas Wipf gestellt, wo auch Präsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund ist.
Ich kann die Gefühle von der Verunsicherung schon verstehen, weil unsere Kirchen tatsächlich zwar immer noch gross sind, aber sie werden im Verhältnis zu der Gesamtgesellschaft kleiner. Ich bin natürlich überzeugt von der Substanz des christlichen Glaubens und dass das eine wichtige Antwort kann sein auf ganz viele Fragen der heutigen Menschen, aber es ist zuerst einmal eine Aufgabe von uns selber. Und es ist auch eine christliche Überzeugung, dass man Andersgläubige nicht ausgrenzt, sondern dass man ihnen auch den Raum gibt, ihren Glauben, ihre Religion zu leben.
Sie plädieren für Religionsfreiheit. Auf der anderen Seite aber wird die Religionsfreiheit ja gerade in Ländern, wo die Muslime in der Mehrheit sind, sehr häufig missachtet. Es gibt Verfolgung von Christen. Wie passt das zusammen?
Das macht uns grosse Sorgen. Man geht heute davon aus, dass Christen zu der verfolgtesten Religionsgemeinschaft auf der Welt gehören. Das macht uns riesige Sorgen und wir setzen uns auch ein für Christen in vielen islamischen Ländern. Aber die Antwort kann ja nicht sein, dass wir das Urrecht in einem Land, und es ist von uns aus gesehen das Urrecht, wenn die Religionsfreiheit in islamischen Ländern in der Praxis nicht gewährt wird, dass das Urrecht dann so beantwortet wird, dass wir selber in unserem Rechtsstaat das Recht außer Kraft setzen und Urrecht schaffen für einen Teil von unseren Menschen. Wir müssen ein Beispiel geben, ein Beispiel, dass Recht für alle gilt, Recht und Pflichten für alle gilt, das ist die Basis von unserem Rechtsstaat. Ein Beispiel, das nach meiner Hoffnung und Überzeugung auch Auswirkungen hat auf islamische Länder und Menschen dort, die auch zum Teil sich bewusst sind, dass sie sich bewegen müssen. Wir haben eine arabische Übersetzung gemacht von unserer Stellungnahme, die auf grosses Interesse stößt.
Ist nach dem Bau der Minarett damit zu rechnen, dass dann der Islam in der Schweiz auch eine öffentlich-rechtliche Anerkennung wünscht? Was würde das bedeuten?
Da sind wir noch sehr weit davon weg, weil der Islam in der Schweiz ist eigentlich nur bescheiden organisiert. Er ist sehr heterogen, er ist noch sehr ethnisch, also nach Herkunftsländern organisiert. Und wir hätten das Interesse zuerst einmal, dass wir überhaupt verlässliche Gesprächspartner haben. Das ist ein Prozess und bis es dann zur Bildung kommt von vergleichbaren Organisationen, die auch in der Öffentlichkeit eine Stellung haben, ist noch ein langer Weg.
Thank you.
Der heisst Samstagabend, die Sendung Zwischenhalt. Vor 70 Jahren hat mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg angefangen. Die Schweizer Kirchen haben den Überfall verschieden interpretiert, sind sich aber einig gewesen, dass die Neutralität der Schweiz muss verteidigt werden. Viele Kirchenleute haben sich auch intensiv um Flüchtlinge gekümmert. Die Historikerin Alexandra Binnen-Kade hat die Rolle der reformierten Schweizer Kirche im Zweiten Weltkrieg untersucht. Mit ihrer redet Konstanze Jäcker.
Inwieweit, Alexandra Binnen-Kade, inwieweit engagierten sich Mitglieder, also die Basis der reformierten Kirchen in der Schweiz für Flüchtlinge?
Basisbewegung in der Schweiz war erstaunlich gross gewesen. Es hat auf der einen Seite offizielle Unterstützung gegeben von einzelnen Pfarrer und Pfarrämter und auch schon fast, muss man fast sagen, politische Organisationen wie die Leute um den Paul Vogt herum und Gertrud Kurz in Zürich. Und auf der anderen Seite hat es ganz viele Leute gehabt, einzelne, individuelle, also Pfarrer, Frauen, hat es ganz viele gegeben, von denen redet man eigentlich nie, wo sich eins zu eins im Alltag engagiert haben für Flüchtlinge.
Sie sagen eins zu eins engagiert für Flüchtlinge, was heisst das konkret jetzt?
Eins zu eins engagieren, das hat geheissen, dass sich Frauen gemulden haben, zum Beispiel im FHD, Frauenhilfsdienst, über den so viel gewitzelt worden ist. Und die sind im Flüchtlingslager arbeiten, freiwillig. Also die haben gekocht, geputzt, die haben mit den Kindern etwas unternommen, wo sie ja, es hat viele Kinder gehabt in der Schweiz, Flüchtlingslager. Es hat viele Frauen gegeben, die Kleider gesammelt haben, genäht haben. Also da hat es einen Bereich, wo ganz spezifisch Frauen sich engagiert haben. Und dann gibt es auch eins zu, wenn ich sage eins zu eins, eben Pfarrer, die Flüchtlingslager sind, besuchen. Pfarrer, die natürlich auch Briefwechsel geführt haben, Geld gesammelt haben, zu Versammlungen gegangen sind, Schriften verteilt haben, bis hin zu Leuten, die im Zusammenhang mit diesen Platzierungen von einzelnen Leuten Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben.
Das war ja damals nicht ganz ungefährlich, aber die Pfarrer, die reformierten Pfarrer, haben das scheinbar in Kauf genommen, dass sie Juden aufgenommen haben und in Kauf nehmen mussten, unter Umständen auch denunziert zu werden.
Das war nicht ein heimliches Aufnehmen, das war ein offizielles, das war abgestimmt. Da hat man in der Gemeinde darüber geredet und da kam eine Anfrage gekommen. Sie sind so und so gross, wären sie bereit, jemanden bei sich aufzunehmen. Und dann ist das ein Beschluss und dann hat der Pfarrer ganz offiziell jemanden, der auch bei den Behörden gemeldet ist, bei sich aufgenommen. Sie sagen, das ist nicht ungefährlich gewesen und das stimmt. Es ist nicht ungefährlich gewesen im Alltag. Leute sind je nachdem beschimpft worden oder eine Flüchtlingshelferin, wie beispielsweise Michel Steil, hat keine Unterkunft gefunden. Sonnige Ausgrenzungen oder sonnige bis hin zu Beleidigungen und Beschimpfungen, das war die Gefahr, die die Leute auf sich genommen haben. Aber sie haben sich nicht strafbar gemacht. Also es war insofern nicht eine Heldentat von Zivilcourage gewesen. Schon irgendwo eine moralische, starke Courage natürlich, aber das war ganz offiziell und erlaubt gewesen.
Aber man musste sich, so wie Sie es jetzt gesagt haben, wie Sie recherchiert haben als Historikerin auch, Alexandra Binnen-Kade, man musste sich unter anderem Sprüche anhören im Dorf, wenn man mit dem Flüchtling, auch mit jüdischen Flüchtlingen, dann durchs Dorf spazierte. Kann man daraus schließen, dass auch in reformierten Kreisen es antisemitische Tendenzen gab damals?
Absolut. Also es hat rein jetzt über das theologische Denken hat es zum Teil starke Vorbehalte gegeben gegenüber dem Judentum, also so als eine abstrakte Gruppe oder Grösse. Und es ist auch in der Schweiz hat's die Frontenbewegung gegeben, was auch kein Geheimnis ist und wo es auch ganz viele Studien dazu gibt. Es gibt einen Antisemitismus in der Schweiz, politischen, offiziellen, wo immer wieder spürbar worden ist. Das ist nicht gleich wie in Deutschland, werden jetzt auch viele einwenden. Aber es ist doch auch ein Nicht-da-haben-Wollen von Jüdinnen und Juden, insbesondere aus Osteuropa.
Andererseits gab es eben auch viele Protestanten, Sie haben das auch schon angesprochen, die sich für Flüchtlinge engagiert haben, namentlich auch der Flüchtlingspfarrer in Zürich, Paul Vogt. Waren das spezielle Kreise, aber die sich da noch speziell engagiert haben?
Also das wäre jetzt missverständlich, wenn man das, was ich vorhin gesagt habe, so würde auslegen, dass jetzt alle protestantischen Pfarrer haben mindestens 3 Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Also, so ist es nicht. Das sind einzelne Leute gewesen. Und da hat es starke Stimmen gebraucht. Und eben Paul Vogt ist ein Beispiel dafür. Gertrud Kurz ist ein Beispiel dafür. Die haben sich besonders und insbesondere eben auch politisch und institutionell engagiert für, ich sage jetzt mal nur, Flüchtlinge. Weil am Anfang sind das vor allem protestantische Flüchtlinge gewesen, Leute von der bekennenden Kirche, die man wollen unterstützen. Dann hat das sich so ein bisschen gewandelt. Dann sind das sogenannte Judenchristen geworden, die man auch eingeschlossen hat in diese Hilfe. Und dann sind es wirklich Einzelne, die sich explizit für Juden, Jüdinnen und Juden engagiert haben.
In der reformierten Kirche der Schweiz diskutierte man ja zum Teil auch heftig, ob man sich jetzt überhaupt engagieren sollte, auch politisch engagieren sollte, ob man Stellung beziehen sollte. Welche Pro- und Kontra-Argumente gab es denn damals in den verschiedenen Lagern?
Also wenn Sie sagen Lager, da gibt es einerseits politische Lager, die es natürlich auch in der Kirche gehabt hat, und dann gibt es die theologischen Lager, das sind dann wieder Unterschiede. Es hat die sogenannte positive Strömung gegeben, das ist eine Gruppe, ich sage es ganz kurz, eine Gruppe von Leuten gewesen, die sich auf den Glauben zurückgezogen haben, die gesagt haben, wir müssen in unserem eigenen Glauben die Welt verbessern. Jeder Einzelne muss sich bekennen, muss büssen, muss Gutes tun. Und solange wir glauben und uns da richtig verhalten, kommt das Politische irgendwie schon gut, aber mit dem Politischen haben wir nichts zu tun. Dann hat es die Liberalen gegeben, die haben das Wort Bibel historisch kritisch ausgelegt und haben sich auch am barmherzigen Samariter orientiert als Figur. Und die haben dann aber aus Angst vor Konflikt innerhalb der Kirche auch sich aus dem Politischen zurückgezogen. Und dann hat es die religiös-sozialen Frauen und Männer gegeben, die das Christliche, das Evangelium eben als eine politische Aufgabe interpretiert haben. Und die haben sich engagiert. Jetzt haben sie gesagt, Argumente für und dagegen. Im Zusammenhang mit diesen Arierausweis hat es 1938 die Diskussion gegeben, ob Pfarrer sollen sogenannte Arierausweis ausstellen oder nicht. Und da sind dann die Punkte ausgesprochen worden. Die einen haben gesagt, ja, also so einen Ariernachweis nicht auszustellen, das ist eine kleine, also das ist schon fast geschenkte Tat. Da tut man nur der Person schaden, die das braucht. Das ist kein Statement, das ist nicht politisch. Und wenn es politisch wäre, dann würde man Deutschland damit ärgern, also ganz direkt sozusagen den Hitler persönlich herausfordern, die Schweiz zu überfallen. Insofern dürfen sich Mitglieder der Kirche da nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Die dafür gewesen sind, dass man es nicht macht, die haben dann gesagt, ja Leute, also das ist völlig widersinnig. Wir können nicht auf der einen Seite uns für Flüchtlinge engagieren und sagen, wir sind gegen die Rassenpolitik, wir sind gegen das Menschenverachtende, sie haben es sogar heidnisch genannt, was da in Deutschland passiert, und dann aber gleichzeitig das Regime unterstützen, indem wir ihnen da in die Hände arbeiten, auf so einer Verwaltungsebene. Durchgesetzt haben sich dann eben im Rahmen von dieser Kriegsangst, wo ein echtes und vielleicht auch zum Teil ein überinterpretiertes Argument war, haben sich dann eben die Ersten.
Sie haben sich intensiv mit der Geschichte der reformierten Kirchen im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, Alexandra Binnengarde, als Historikerin. Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen müssten, was haben die Kirchen damals getan und was haben sie versäumt zu tun?
Es ist natürlich in allem innen immer die moralische Perspektive und natürlich auch immer der Rückblick. Also von hinten sieht man es einfach immer schärfer als in dem Moment, wo man drin steht. Und wenn ich das jetzt sage, dann kann man das auch nicht abkoppeln von unserer Gegenwart. Als Historikerin arbeite ich ja immer auch in Bezug auf etwas, was heute ist. Was ich denke, was man kann im Einklang auch sagen mit dem, was die Kirchen damals selber gesagt haben, sie haben sich zum Teil zu stark von Bildern leiten, von einerseits Vorurteilen, das sind politische, also auch die Vorstellung von Zwängen, von politischen Zwängen, denen dann menschliches Engagement untergeordnet werden muss. Aber natürlich auch von Bildern vom anderen, Bildern vom Fremden, und von denen sind wir auch nie frei. Aber dass die Bilder reflektieren oder da nochmal zu fragen, was da möglich gewesen wäre. Und das hätte dann unter Umständen auch ein bisschen ein mutigeres politisches Auftreten zur Folge gehabt. Also wenn wir jetzt sagen, Versäumnis, das wäre eine Möglichkeit.
Gab es jetzt eine Figur oder eine Geschichte bei Ihren Recherchen, auf die Sie gestoßen sind, wo Sie sagen, das war für mich besonders eindrücklich, wie man sich damals engagiert hat als reformierte Kirche oder als reformierter Pfarrer im Zweiten Weltkrieg?
Es kommen mir zwei Leute, die sehen eigentlich drei. Und ich kann vermutlich gar nicht die Geschichte von allen drei erzählen, obwohl sie alle miteinander zu tun haben. Das eine, das ist Mili Stahl, wo sich als 20-Jährige gemulden hat und gesagt hat, Mitleid heisst Mitleiden, hat sie mir erzählt. Und die hat dann den fürchterlichen Drill da durchgemacht und ist dann später in ein mehrere Flüchtlingslager arbeiten. Und da hat sie auf ganz vieles müssen verzichten. Sie ist stark in Bedrängnis gekommen von sehr sexistischen Vorgesetzten auch. Ein Engagement, das wirklich nicht gewürdigt worden ist von keiner Seite, ausser von diesen Flüchtlingen selber. Das hat mich sehr berührt und beeindruckt. Und auf der anderen Seite ein Mann, der Emil Oehlhafen, der war Pfarrer in Bremgarten. Und bei ihm hat mich beeindruckt die Wandlung, die er durchgemacht hat. Auf der einen Seite hat er klein angefangen und sich dann in diesen Flüchtlingslager engagiert. Das Engagement ist immer grösser geworden. Er ist dann sogar beim Kirchenbund vorstellig geworden und hat den Präsidenten angeschrieben, dass man da ganz offiziell tätig werden müsse, etwas gegen den Heinrich Rothmund. Und er, der wirklich ganz auf der Seite von diesen Flüchtlingen war, er hat dann einerseits eine Zurückweisung akzeptiert, hat sich dem unterstellt, dem Kirchenbund, und gleichzeitig hat er am Ende des Krieges sich sogar können für, ich sage jetzt noch für den Schlusszeichen, Täter engagieren. Die Deutsche sind sehr stark angefindet worden nach dem Ende des Krieges, und da hat er gesagt, das sind kleine Nummern, die sind nicht schuldig, an denen sich zu rächen ist billig, und hat sich dann für die können einsetzen. Also da zeigt sich eine Grösse und Toleranz, die ich beeindruckend gefunden habe.
Die Basler Historikerin Alexandra Binnenkade auf die Frage von der Constanze Jecker. Mehr Informationen zum Engagement von der Schweizer Kirche im Zweiten Weltkrieg bringt auch die Sendung Perspektiven morgen um 8:30 auf DRS 2. Der sei es am Samstagabend mit der Sendung Zwischenhalt und jetzt dann gerade mit dem Glockenglüt und heute mit der Glocke von der reformierten Kirche von Bichlsee im schönen Hinterthurgau. Bichlsee, das Rütli der Raiffeisenbewegung, so ist es früher mal drauf gestanden, auf dem Poststempel von der Post Bichlsee. Der Spruch hat so den Ursprung von der Raiffeisenbanken in die ganze Welt rausgetragen. Vor genau 110 Jahren, 1899, hat nämlich der Ortsgeistliche von Bichlsee, der Johann Evangelist Straber, die allererste Raiffeisenkasse von der Schweiz gegründet. Und dortmals ist der Leitspruch von der Ostschweizer Bankenpionier der folgende gewesen. Wir Raiffeisenmänner fördern den Sparsinn, leihen Geld zur Förderung der Landwirtschaft, der Klein- und Mittelbetriebe und verteidigen unser Vaterland gegen innere Feinde, gegen Verschwendung und leichtfertiges Schuldenmachen. Sie haben sich als Selbsthilfeorganisation gesehen und aus dem bescheidenen Anfang ist ein Kassenverband entstanden, der heute in unserem Land mit 1100 Geschäftsstellen und 500 Genossenschaften am meisten Bankenfilialen hat. Und nicht zuletzt ist ja der bekannte Thurgauer Unternehmer, der Hause Lüttenegger, immer noch fest verbunden mit der Raiffeisenbank Bichlsee. Aber Bichlsee hat natürlich auch noch viel mehr zu bieten als die Bankengeschichte. Die Ortschaft ist zusammen mit Balterswil eine politische Gemeinde, eben Bichlsee-Balterswil, und das mit rund 2500 Einwohnern. Die wichtigste Verkehrsstrasse für Bichlsee-Balterswil ist die von Wil, St. Gallen, Siernach, Münchwilen und Stösdal südlich von Winterthur wird dort verbunden. Ganz viele Einwohner leben immer noch von der Landwirtschaft und vom Kleingewerbe. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück in die Geschichte. 1529 ist die Reformation auch im Hinterthurgau oder wenn man heute lieber sagt, im Südthurgau oder, was man auch sagen kann, im Tannzapfenland definitiv angekommen. Bichelsee hat einen Bildersturm erlebt, aber schon ein paar Jahre später hat die Rekatholisierung angefangen und die damalige reformierte Mehrheit ist 1544 quasi in einem Filialverhältnis in die Nachbargemeinde Dussnang gedrängt worden. Trotz allem ist aber Blasiuskirche von beiden Konfessionen gebraucht worden und das bis zur Kündigung vom Paritätsabkommen von 1954. Vor genau einem halben Jahrhundert, 1959, hat die evangelische Kirchengemeinde Bichelsee, wo eben auch die Reformierten von Balderschwil und auch Seelmatten dazugehören, ihre eigene Kirche dürfen einweihen. Sie ist ein Werk vom Berner Architekten Edwin Rausser. Im massigen Turm mit breitflächigem, gemütlichem Spitzhelm hängen 5 Glocken. 4 von diesen Glocken sind 1958 speziell für das Glied gegossen worden, und zwar von der Schaffhauser Güsserei Flach. Die grösste und älteste Glocke kommt von der genau gleichen Güsserei, ist aber schon aus dem Jahr 1672. Und auf dieser Glocke steht drauf: Viel heller dann das Erz, das göttlich Wort erklingt, Gott durch dasselb das Herz, nicht nur das Chor durchdringt. Glockengeläut von der reformierten Kirche von Bichelsee im Kanton Thurgau.